David.
Oh, sorry, thank you. How are you doing? God, it's exciting, isn't it?
How's the week been?
We're okay.
Yeah.
Yep.
Genau, hab die Menschen um dich herum im Blick. Bewegendes Video, oder? Ich glaube, ich brauche erstmal einen Schluck Wasser. Ich habe ja mal, das muss schon so Ende der 90er gewesen sein, also schon ein bisschen her, mal so eine eher Comedy-Anwaltsserie geschaut. Die hatte eigentlich, glaube ich, gar nicht wirklich was mit Recht zu tun, wenn ich mir das so überlege, eher mit anderen komischen Dingen. Aber da gab es einen Anwalt, einen wirklich guten Anwalt. Im Nachhinein erinnert er mich so ein bisschen auf so eine ganz wertschätzende Weise an Andy, so an dich so ein bisschen, weil er ist so charmant und so schlau und er hat das immer so gemacht, dass wenn er dran war, entweder im Gerichtssaal oder in so einem Raum, wo dann halt er mit allen Anwälten und allen saßen und alle haben was gesagt und dann war er irgendwann dran und dann hat er ein Glas Wasser genommen und einen Krug mit Wasser. Und dann hat er diesen Krug genommen und quasi fast tröpfchenweise dieses Glas eingeschenkt. Und dann erstmal in aller Ruhe, alle haben ihn angestarrt, nahm er einen Schluck Wasser. Und dann legte er los. Und hat mit schlauen Argumenten seiner Gegner sowas vom Tisch gefegt. Richtig gut, sehr beeindruckend. Und ich habe gedacht, wenn ich erst hier so hochkomme mit so meinem Krug und meinem Glas und dann mache ich das. Und dann habe ich euch alle in so einem Spannungsbogen abgeholt. Aber habe ich gedacht, irgendwie bin ich dafür auch nicht so cool und lässig genug. Deswegen sind wir gleich mit dem Video ins Thema lieber direkt gestartet. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Gottesdienst der Elimkirche, auch von mir. Herzlich willkommen auch online. Ich weiß, mindestens eine Person guckt zu. Ich freue mich ganz doll. Ich freue mich sehr, dass du hier vor Ort bist. Vielen, vielen Dank, Olli, für deine netten Worte zur Ankündigung. Das finde ich super, super lieb. Und Olli hatte schon gesagt, ich bin in verschiedenen Bereichen der Elim involviert, unter anderem auch in der Gemeindeleitung. Und da kam natürlich immer wieder mal auch das Thema Predigen auf. Aber ich bin ja nun auch im Moderationsteam und da fühle ich mich auch sehr wohl. Das ist auch mehr so mein Zuhause. Und es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ja, ich will auch. Aber vor so über 3 Jahren ungefähr hat mich ein Thema schon sehr, sehr bewegt. Und damals habe ich gedacht, wenn ich mit diesem Thema mal durch bin, dann stehe ich hier vorne und predige zu euch und lasse euch teilhaben an meinen weisen Erkenntnissen, die ich dann bekommen habe. Gut 3,5 Jahre später kann ich sagen, ich stehe nicht hier und habe das alles geschafft und weiß jetzt, wie es geht und habe es nicht überwunden. Und vielleicht ist es auch nie so weit. Man weiß es nicht. Manche Themen beschäftigen einen, glaube ich. Nichtsdestotrotz habe ich in dieser ganzen Zeit das ein oder andere mit auf den Weg genommen und würde das zumindest gerne heute Morgen mit euch teilen. Genau, vielleicht kann der ein oder andere ja auch was ein bisschen von diesen Erkenntnissen mitnehmen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. ein Bild mit vielen, vielen fröhlichen Gesichtern. Das Bild trägt den Titel This is what depression looks like. Also so sehen Depressionen aus. Ich persönlich finde ja, es sollte eigentlich eher heißen, so können Depressionen aussehen. Denn in dem Video hat man das ja total gut gesehen. Da waren zwei Menschen, denen es offensichtlich beiden nicht gut ging. Und bei dem einen hat man das sehr, sehr offensichtlich gesehen. Den ging es wirklich nicht gut. Und bei dem anderen, den hätte man auch hier mit einreihen können, den ging es auch nicht gut. Wahrscheinlich sogar noch viel schlechter, aber dem sah man das nicht an. Er war immer noch derjenige, der den anderen gefragt hat, wie geht's dir eigentlich? Und ne, wie ist das Leben außerhalb von Fußball? Und so kann Depression verschiedene Gesichter haben. Und unter anderem auch die. Und es gibt jemand in meiner Familie, der mir sehr nahe steht oder sehr nahe stand. Von ihr gibt es ganz, 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 ganz viele Fotos und fast alle Fotos, die man von ihr hat, hätte man da mit einreihen können, weil sie immer so ein strahlendes Lächeln hatte. Und genau wie bei diesen Personen, wo man ja, wenn man sie jetzt nicht kennen würde, weil es Berühmtheiten sind, würde man nicht denken, dass der ein oder andere sich von ihnen ja sogar das Leben genommen hat. Und so war das auch bei mir, bei meinem Familienmitglied sozusagen, dass auch da konnte man nicht sehen, dass es ihr nicht gut geht und sie sich eines Tages entschieden hat, dass sie nicht mehr leben wollte. Und keine Sorge, das wird jetzt hier nicht eine ganz, ganz deprimierende und düstere, depressive Predigt. Im Gegenteil, ich versuche dir heute was Positives mit an die Hand zu nehmen, anzugeben. Und habe das Ganze, man sieht es hier auch schon ein bisschen vorbereitet, ich ziehe es schon mal dichter hier, das Ganze so ein bisschen aufgebaut wie so ein Erste-Hilfe-Kurs. Kriege ich das überhaupt gedingst hier? Ja, das schaffe ich schon mal. Sehr gut. Genau, wollte es ein bisschen gucken, wie so ein Erste-Hilfe-Kurs fürs Herz. Und deswegen habe ich die Predigt heute auch genannt, was ist, wenn dein Herz weint? Denn was ist, wenn dein Herz weint? Was machst du dann? Und keine Sorge, wenn du jetzt heute Morgen denkst, eigentlich geht es mir total gut, die Predigt ist nicht für mich, mein Herz weint eigentlich nie, kann ich dich beruhigen? Es wird der Moment kommen, wo es vielleicht nicht dir schlecht geht, aber vielleicht jemand in deinem Umfeld. Und dann bist du vielleicht doch froh, wenn du heute das eine oder andere mit an die Hand bekommen kannst, hast. Vorab ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig zu sagen. Wenn du wirklich in so einer Situation bist, wo es dir nicht gut geht, dann scheu dich auch nicht, therapeutische Hilfe anzunehmen. Das kann das hier heute Morgen natürlich nicht im Ansatz ersetzen. Als übrigens klar war, dass ich predigen werde und wann ich auch predigen werde, nämlich kurz vor Weihnachten, habe ich gedacht, erst so, ist das so die richtige Zeit? Aber ich glaube schon, weil erstens bin ich ja heute, das ist wirklich Zufall, auf dem Ewigkeitssonntag gelandet. Das passt ja eigentlich ganz gut. Dann ist ja gerade Weihnachten auch so die Zeit, wo alle herum irgendwie total fröhlich sind. Man ist irgendwie in so einer Jingle-Bell-Stimmung und jeder ist irgendwie gut drauf scheinbar. Und man selber hat das Gefühl, man ist in so einem tiefen Loch und weiß eigentlich gar nicht, wie man da rauskommt. Und ob nun Weihnachten hin oder her, tatsächlich ist es ja oft so, dass wenn man Leid hat und sich traurig fühlt, dann hat man das Gefühl, das geht nur einem selber so. Alle anderen scheinen irgendwie ihr Leben im Griff zu haben, allen anderen scheint es gut zu gehen, alle anderen scheint irgendwie alles zu gelingen, nur man selber schafft es irgendwie nicht. Und wenn die anderen um einen herum vielleicht noch Christen sind, denkt man, oh, die sind auch immer irgendwie mit Gott verbunden, irgendwie gelingt mir das nicht so richtig gut. Und wenn du heute Morgen an dem Punkt bist und denkst, mir geht's eigentlich nicht so gut, dann möchte ich dir an dieser Stelle sagen, das ist normal. Und das ist auch in Ordnung. Du bist auch in Ordnung. Dass es dir so geht, wie es dir geht, heißt nicht, dass du irgendwie nicht fromm genug bist, nicht heilig genug bist, dass du nicht genug in der Bibel gelesen hast oder dass du aus Gottes Plan gepurzelt bist. Darum heißt mein erster Punkt heute auch auf meiner kleinen Liste hier, du bist in Ordnung. Mal gucken, dass ich das hier gut hinschreibe. Du bist in Ordnung. Ich finde, wenn es einem nicht so gut geht, dann muss man das manchmal einfach hören. Man muss einfach mal hören, dass man in Ordnung ist. In erster Linie ist es, wenn es einem nicht gut geht, kann ich dir sagen, dass du erstmal ein ganz normales Leben führst. Die Bibel hat nie verheißen, dass es uns immer gut geht. Und eigentlich wissen wir das auch, aber wir leben nicht immer danach. Oft ist es irgendwie so, dass man denkt, wenn ich mit Gott bin, dann gelingt mir ja alles und irgendwie ist mein Leben gut. Und wir wissen, dass es nicht so immer ist, aber in dem Moment, wo Dinge dann doch nicht gelingen oder wo etwas echt auseinander aus den Fugen gerät, da ist es doch so, dass ganz schnell Zweifel kommen Und dann kann es einfach sein, dass man in einer Zeit ist, in der es auch schwerer ist zu glauben. Und auch das ist normal. Das kann man sich in dem Moment, wenn man da drinne steckt, in dieser Phase vielleicht nicht vorstellen, aber es darf gerade so sein, auch wenn es echt Mist ist. Und vielleicht hast du auch schon überlegt, ob du das als Christ überhaupt darfst. Darf man als Christ überhaupt traurig sein? Muss ich nicht den ganzen Tag jubeln und von Sieg zu Sieg gehen und irgendwie nie traurig sein? Und auch da kann ich dir sagen, auch das ist nicht so. Es gibt zwar Menschen, die behaupten, mich kann nichts erschüttern, ich bin nie traurig. Gott ist ja für mich, oder Jesus ist ja für mich gestorben. Es kann eigentlich alles nur eine Herausforderung sein, aber ich bin eigentlich nie, nie traurig. Und es ist natürlich ein Stück weit was Wahres dran. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hände, die dich fangen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass man nie, nie Schmerz hat. Und ich glaube, Menschen, die das sagen, dass es ihnen nie schlecht geht, ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, die sind nicht so ganz ehrlich mit sich. Ich glaube, die haben nur gelernt, mit dem Schmerz anders umzugehen. Aber es ist eigentlich nicht die Mehrheit, dass man sagt, das geht einem immer gut, und es ist auch nicht biblisch. Aber wie wir mit Schmerz und Leid umgehen, das ist entscheidend. In den Momenten und Zeiten, in denen die Zweifel, in denen die Ängste, in denen die Sorgen kommen, in den Momenten, wo es richtig wehtut zu glauben, da zeigt sich, worauf du dein Leben gebaut hast. Und das ist zweien bekannt. Einmal ist es Gott bekannt und es ist auch dem Teufel bekannt. Im Matthäus-Evangelium lesen wir unter anderem, in der Zeit kurz bevor Jesus anfing, in der Öffentlichkeit zu wirken, ist er 40 Tage in der Wüste gewesen und hat gefastet, nur bei Wasser. Und ich habe mal gehört, so 40 Tage ist so ungefähr die Zeit, die ein Körper schafft, ohne, also dass er das gerade noch so zu überleben schafft, 40 Tage nur mit Wasser. Das heißt, Jesus war wirklich echt am Limit. Er hatte richtig Hunger, hatte richtig existenziellen Hunger. Und das ist der Moment, wo der Feind kam, der Versucher, und ihn gefragt hat: Bist du wirklich Gottes Sohn? Und wenn du Gottes Sohn bist, was ist denn hier? Und entscheide doch das. Und ich glaube, das ist die Taktik des Feindes. An dem Tag, an dem es dir richtig schlecht geht, an dem Tag, wo du existenziellen Hunger quasi spürst, kommt der Feind und fragt dich. Die Frage, die er schon bei Adam und Eva gestellt hat: Sollte Gott wirklich gesagt haben? Glaubst du wirklich, Gott liebt dich? Glaubst du wirklich, Gott ist gut? Glaubst du, Gott ist real? Aber auch in dem Moment, wo du nicht mehr kannst und denkst, oh, ich kann eigentlich nicht mehr, hat nicht nur der Feind die Chance, diesen Moment zu nutzen, sondern es ist auch deine Möglichkeit, dich im Herrn zu bewahren und zu bewähren. Und auch mit Gott in so eine ganz andere, neue Stufe der Beziehung zu kommen, einen Schritt weiter noch. Im Hebräerbrief steht: Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Jesus hat selber also auch Leid erlebt. Und das hatte einen Grund. Jesus selber hat Gehorsam gelernt. Als ich das gelesen habe, manchmal liest man so Dinge und denkt so, wow, Jesus musste Gehorsam lernen. Und er kennt Leid. Und ich finde, das macht Jesus auch so einzigartig, weil er ist zwar einerseits allmächtig und über allem erhaben, und doch weiß er auch, wie sich Freude anfühlt. Er weiß auch, wie sich Leid anfühlt, weil er das selber erlebt hat. Und darum kann er dich auch so gut trösten, weil er genau weiß, wie es dir geht. Er nimmt dir nicht immer den Schmerz, aber er begleitet dich da drin. Und diese Zeit, auch wenn man das vielleicht in dem Moment nicht erkennen kann, die hat einen Wert für dich. Die hat einen Wert für dich in der Beziehung mit Gott. Und darum ist mein zweiter Punkt auch der Wert des Leidens. Oh, hast du eine andere Farbe gewählt? Mach nichts, ne? Der Wert des Leidens. Genau. Auch die Helden in der Bibel sind durch Leiden gegangen. Bei Jesus haben wir es eben schon gehört, aber auch Paulus schreibt im Korintherbrief Folgendes: Denn wir wollen euch über die Not nicht in Unkenntnis lassen, Brüder und Schwestern, die in der Provinz Asien über uns kamen und uns über alles Maß bedrückte. Unsere Kraft war so sehr erschöpft, dass wir am Leben verzweifelten. Das finde ich richtig, richtig erstaunlich. Paulus hat ja wirklich fürs Evangelium gebrannt. Ich finde, er hat ja richtig ein Herz fürs Evangelium gehabt. Und zwei Sachen finde ich hier erstaunlich. Zum einen, dass auch er sagt, er ist am Leben verzweifelt. Das finde ich schon interessant, das auch zu sagen, dass auch er Momente hatte, wo er nicht mehr konnte. Und das andere finde ich auch super spannend, dass er nämlich geschrieben hat, ich will es euch nicht verschweigen. Auch das wollte er der Gemeinde nicht vorenthalten, dass auch er Momente hat, wo es ihnen nicht gut ging, aber dass sie gemeinsam da durchkommen. Und deswegen, und das brauchen wir, finde ich, manchmal auch als Erinnerung, nochmal ein Punkt, auch Glaubenshelden. Auch Glaubenshelden, wie habe ich das genannt? Muss ich ja alles richtig machen, ne? Haben schwere Zeiten. Haben schwere Zeiten. Das finde ich manchmal sehr ermutigend, weil wenn man so Geschichten liest von Leuten, die echt so viel bewirkt haben, aber weiß, dass auch die schwere Zeiten hatten, ermutigt mich das tatsächlich schon. Sie selber helfen dir auch, andere wiederum zu trösten. Also so wie Gott dich trösten kann, weil er selber Leid erfahren hat, kannst du natürlich auch ganz anders Menschen trösten, wenn du selber das auch erfahren hast. Und noch ein kleiner Zusatzpunkt, wenn es uns immer gut geht und wir nie mal was Schlechtes erfahren, laufen wir so ein bisschen auch Gefahr, dass wir denken, Gott brauchen wir nicht, weil ja alles so läuft. Mein nächster Punkt ist, es ist erlaubt, Gott dein Leid zu klagen. Guck mal, ich mache hier den Farbwechsel mal weiter. Es ist erlaubt, Gott dein Leid zu klagen. Das finde ich auch total wichtig. Habt ihr mal die Psalmen gelesen? Bei mir sind die Psalmen, also manchmal... schlug ich ganz schön bei dem Psalm. Ich habe euch mal einen mitgebracht von David. Ich fange mal bei Vers 2 an. Mit lauter Stimme schreie ich zu Jahwe. Laut flehe ich Jahwe um Gnade. Ich schütte vor ihm meine Klage aus, tue vor ihm kund meine Drangsal. Wenn auch in mir mein Lebensgeist schwindet, mein Pfad, du kennst ihn, auf dem Weg, den ich gehe, stellen sie mir eine Falle. Blicke ich zur Rechten und schaue, niemand ist da, der mich beachtet. Mir ist jede Zuflucht genommen und niemand fragt nach meinem Leben. Zu dir, Jahwe, habe ich geschrien. Ich sagte, du bist meine Zuflucht, mein Anteil im Land der Lebenden. Vernimm doch meinen Notschrei, denn ich bin tief erniedrigt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe doch mein Leben heraus aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preise. Um mich werden sich Gerechte scharen, denn du tust mir Gutes. David klagt hier Gott sein Leid. Er schreit ja fast zu ihm. Und wichtig ist an dieser Stelle, Klagen ist was anderes als Murren und Nörgeln. David sagt Gott ganz konkret die Punkte, wo es ihm nicht gut geht. Und dann, vielleicht ist es euch aufgefallen, verwandelt sich am Ende des Psalms aber trotzdem aus dem Schmerz heraus das Ganze wieder in Lobpreis. Das heißt, wenn du Gott dein Leid klagst, bleib da nicht stehen, sondern geh noch einen Schritt weiter und verwandelt es in Lobpreis. Denn du tust mir Gutes, aus Kummer entleid, entwickelt sich von ihm ein neues Ja zu Gott. Das finde ich auch einen richtig wichtigen Punkt. Aber das geht nicht von heute auf morgen, kann ich euch sagen. Das ist ja wie ein Beinbruch, der heilt ja auch nicht von heute auf morgen. Und so kann auch deine Seele nicht von heute auf morgen heilen. Kann schon, weil Gott kann alles möglich machen, aber in der Regel ist es eher so ein Prozess. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, oh, hier ist der Schmerz ganz doll und drei Jahre später ist er plötzlich weg, sondern es ist in der Regel so ein Prozess, der immer weniger wird, der Schmerz. Oder aber, habe ich auch schon gehört, man wird vielleicht nicht weniger der Schmerz, aber man lernt anders damit umzugehen und ihn anders zu handeln. Auch das kann eine Möglichkeit sein. Hinzu kommt noch den Vorteil, dass wenn du Gott dein Leid klagst, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber in der Regel, wenn es einem nicht so gut geht, ist ja der Mensch, mit dem man am meisten spricht, man selber. Man hat ja die ganze Zeit so Selbstgespräche, dreht sich mit den eigenen Gedanken um sich selber und erzählt sich eigentlich von morgens bis abends das Gleiche, weil ja die Gedanken immer um sich drehen. Und wenn du anfängst, Gott dein Leid zu klagen, kommst du automatisch wieder in einen Dialog und kommst aus diesem Selbstgespräch wieder raus. Und auch das ist ein richtig wichtiger Punkt. Dann das nächste ist, dass wir ja oft denken, wenn es uns nicht so gut geht, das, was uns jetzt helfen würde, sind Antworten. Gerade im Gespräch mit uns selber oder auch mit Gott kommen Fragen auf. Als die Person, von der ich von erzählt habe, aus meiner Familie das gemacht hat, was sie eben gemacht hat, kam jemand zu mir und sagte, Ela, also in meiner Familie heiße ich Ela, Ela, ich verstehe nicht, warum hat sie das gemacht? Warum hat sie sich nicht mitgeteilt? Warum ist es nicht irgendwie anders gekommen? Und auch ich habe mir Fragen gestellt, was habe ich übersehen? Hätte ich irgendwas anders machen können? Ich habe mich sogar schon gefragt, hätte sie das heute vielleicht bereut und würde das anders sehen? Aber letztendlich sind es oft nicht die Antworten, die wir im Leid brauchen, sondern was wir wirklich brauchen, ist Frieden mit Gott. Und zu wissen, dass Gott auch in dieser Situation mit uns ist und dass er nicht die Antworten bringen, die Ruhe ins Herz, sondern er und sein Frieden. Der Frieden, so steht auch in der Bibel, Frieden bringt, der das Verstehen übersteigt. Ja. Der Schmerz geht dann trotzdem nicht, aber er trägt ihn mit dir zusammen. Und diesen Frieden, in dem du dich getragen fühlst, egal wie die Situation aussieht, den wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und darum heißt auch mein nächster Punkt, du brauchst nicht Antworten, sondern Frieden. Ein Frieden, der dich da durchträgt durch diese Zeit. Weil du weißt, dass Gott dich trägt. Und vielleicht ist das auch die Zeit, in der du Gott ganz neu begegnen kannst. So ganz kurz bin ich vorhin schon immer drauf eingegangen. Manchmal hat man ja so im Alltag seine Routinen. Und ich glaube persönlich, Routinen sind auch richtig gut und richtig wichtig. Aber manchmal ist es ja so, man steht morgens auf, macht seine stille Zeit, dann geht man durch den Tag, dann betet man vielleicht noch, dann geht man nochmal weiter, liest ein bisschen in der Bibel. Und abends ist man eigentlich müde, betet noch und schläft vielleicht mit Glück auch nicht ein beim Beten. Also so, ne, dass man halt so seinen Ablauf, den man so mit Gott hat. Und ich glaube, es ist auch gut, um diese Dinge einzubauen, auch fest zu festigen. Aber manchmal kann das auch sein, dass Gott durch Leid, und Leid kommt ja plötzlich in der Regel, das ist ja selten auch ein Prozess, sondern meistens ist es wie ein Anklopfen an der Tür oder wie ein Anruf, es geht ganz schnell, manchmal sogar in Form eines Anrufs, und dann ist einmal alles komplett durcheinander gerüttelt. Und das ist für dich auch die Zeit, wo du sagen kannst, ich stelle mich auch neu auf und ich will Gott neu begegnen, und du kannst mit ihm ringen und du kannst sagen, ich lass dich nicht los, bevor du mir zeigst, wo in diesem ganzen Desaster, wo in jedem einzelnen Moment du warst, so lange halte ich dich fest und begegne dir ganz neu im Leid. Darum ist auch der nächste Punkt, Gott neu begegnen im Leid. Jetzt habe ich mich verschrieben. Begegnen. Ist gar nicht so einfach zu schreiben und zu reden, merke ich. Ups. Dann mein vorletzter Punkt für heute. Und auf den will ich nur ganz, ganz kurz eingehen. Woran hängt dein Herz? Das ist, jetzt habe ich den Farbwechsel nicht mehr. Na gut, woran hängt, kommt auf den Inhalt an, ne? Dein Herz. Manchmal ist es ja so, dass man erst merkt, wenn es einem nicht gut geht, dass man sein Herz vielleicht an die falschen Dinge gehängt hat. Erst in dem Moment, wo alles erschüttert wird, merkst du vielleicht, das ist nichts, was mich erhalten hat. Und das ist eine Möglichkeit, dich nochmal ganz, ganz neu auszurichten. Und mein allerletzter Punkt für heute ist, birg dich im Herrn. Birg dich im Herrn. Das ist ein Wort, was wir gar nicht so oft benutzen, ne? Birg dich im Herrn. In der Bibel lesen wir, dass Gott ein starker Turm ist, eine Burg, eine Festung. Und irgendwie gehen wir aber so ein bisschen davon aus, dass Gott sich als Festung sozusagen so um uns herum aufbaut und uns schon schützt. Aber in der Regel ist das nicht so. In der Regel müssen wir lernen, uns in der Burg, also im Herrn, zu bergen. Und da ist die Frage, wohin flüchtest du dich? Wohin flüchtest du dich, wenn es dir nicht gut geht? Oft ist es ja so, dass wir uns irgendwie ablenken, weil wir uns mit dem Schmerz gar nicht so auseinandersetzen wollen. Und keine Ahnung, was deine Ablenkung ist. Vielleicht Computerspiele oder Netflix auf der Couch oder Instagram, YouTube, vielleicht auch ein Buch. Es kann alles Möglichkeiten der Ablenkung sein. Und ich glaube tatsächlich, manchmal ist das auch okay. Man kann sich auch nicht immer mit dem Schmerz und mit dem Leid beschäftigen. Man darf auch mal einfach nur Gehirn ausschalten und Netflix gucken. Aber wenn das immer der Ort ist, zu dem du dich flüchtest, dann kann ich dir an dieser Stelle sagen, das ist kein geschützter Ort. Das ist kein Ort, der dich hält. Nicht mal der Mensch, den du am allermeisten liebst auf der Welt, kann der Ort sein, der dich schützt. Und woran du dein Herz hängst und wo du dein Herz birgst, das kann kein anderer sagen, das kannst nur du sagen. Und das kannst du dann für dich herausfinden. Und das kann manchmal auch echt lebensentscheidend sein. Und wenn es einmal so erschüttert wird, ist das die Möglichkeit, sich neu zu sortieren. Und das läuft nicht vom Kopf her, sondern es ist einerseits so ein Ding, was du spürst, aber was wir auch lernen müssen. Also auch das ist ein Prozess, auch das kommt nicht von heute auf morgen. Und ich kann dir den Tipp geben, das üb schon mal in der Zeit, wo es dir gut geht. Weil wenn du anfängst, dass es dir nicht so gut geht und dann versuchst, diesen Prozess zu erlernen, dich im Herrn zu bergen, geht das auch, aber es ist viel schwerer. Es ist viel leichter, wenn du schon anfängst, wenn es dir richtig, richtig gut geht. Und obwohl das so ein Gefühl ist, so ein emotionaler Moment ist, dich im Herrn zu bergen, läuft es trotzdem auch im Kopf ab. Übersetze, wie Gott, du bist meine Burg, du bist meine Festung, in dir kann ich mich schützen, in dir kann ich mich bewahren, du bist mein Turm, ich gerate nicht ins Wanken. Und wenn du das für dich sortiert hast und für dich das neu herausgefunden hast, dann kann dich auch kein Zeitgeist mehr der Welt ins Wanken bringen. Und das hat auch nichts mit so einem super religiösen Moment zu tun, wo du dich im Herrn, im Himmel birgst, sondern das ist eher so wie, als würdest du ganz, ganz tief in dir ruhen, mit so einer ganz, ganz tiefen Ruhe. Zum Abschluss möchte ich dir noch zwei Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, bewahre dir ein dankbares Herz. Das schreibe ich einfach doch noch mit auf, ja? Ah, ich bin zu groß. Bewahre dir ein dankbares Herz. Das war ja unser Stichpunkt. So, ich wollte eigentlich auch noch einen Schluck trinken. Ich kann mal kurz machen. Bewahre dir ein dankbares Herz. Ich selber spüre das auch manchmal, dass in den Momenten, wo alles echt Mist läuft, wo es nicht so ist, wie ich das wollte, oder auch, wo ich vielleicht so ungerecht behandelt würde, oder das Gefühl habe zumindest, fällt es mir so schwer, da noch ein dankbares Herz sich zu bewahren. Aber letztendlich habe ich nichts dazu beigetragen, dass ich hier stehen darf. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass die Welt existiert oder dass gar ich existiere oder dass ich atme. Ich habe nicht ein einziges Sauerstoffmolekül in dieser Welt erzeugt. Ich darf eigentlich diese Dinge, die wir als selbstverständlich nehmen, die eigentlich nicht selbstverständlich sind, für die dankbar zu sein und die zu sehen, das macht ein dankbares Herz. Und das finde ich oft wichtig. Und noch eine letzte Sache möchte ich dir sagen. Wenn es dir wirklich gerade nicht gut geht, möchte ich dir einfach zusprechen, es wird wieder gut. Es wird wieder gut. Wir als Christen sind die einzigen im Prinzip, die die Möglichkeit haben zu sagen, am Ende wird alles wieder gut. Aber es wird nicht ohne Schmerz sein. In der Offenbarung steht, dass Gott alle Tränen trocknen wird. Das bedeutet aber, dass auch Tränen da waren. Aber Gott wird sie trocknen. Wirf deine Zuversicht nicht weg, halt echt fest, es wird wieder gut. Manchmal muss man das einfach nur hören. Am Ende erzähle ich dir noch ganz kurz eine Geschichte von Lea. Vielleicht kennst du die schon, aus der Bibel auch. Lea, oder Jakob heiratet Lea und Leas Schwester. Und Lea ist die weniger Geliebte von den beiden Schwestern. Und Gott hat das gesehen, aber er hat das nicht geändert. Er hat nicht Lea aus der Situation rausgeholt. Und er hat auch nicht Jakobs Herz verändert. Aber er hat Lea gesegnet mit Kindern. Und Lea hat angefangen, die Kinder danach zu benennen, dass Gott ihr Gerechtigkeit gibt. So, ne? Immer das, was Gott ihr so geschenkt hat. Und irgendwann hat sie ein Kind bekommen. Und mit dem Kind wollte sie Gott danken. Und das Kind hat sie darum Juda genannt. Lobpreis. Und ich weiß es nicht, vielleicht war das ja auch Leas Moment, wo sie gesagt hat, da ist mein Durchbruch. Jetzt in dieser Situation, ich habe mir mein Lebensmodell echt anders vorgestellt, aber jetzt in dieser Situation, in diesem Leid, fange ich an, Gott treu zu sein. trotzdem zu danken. Und wir wissen, wie es weitergeht, denn aus Juda wurde das Königsgeschlecht Israels. Und aus dem Stamm Juda ist Jesus geboren. Hast du vielleicht schon mal gehört, Juda, der Löwe aus dem Stamm Juda. Juda wird für immer benannt werden, der Sohn von Lea, die Frau, die weniger geliebt wurde und trotzdem Gott im Leid gedankt hat. Ich will noch einmal für uns beten. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der unser Leid sieht. Danke, dass du echt weißt, wie es uns geht und dass wir dir das sagen dürfen, dass wir sagen dürfen, es ist echt Mist gerade. Und du bist da und du zeigst uns, wo du bist und du trägst uns dadurch. Danke, dass du uns so lieb hast. Und ich bitte dich heute Morgen, hier oder auch online, wo Herzen wirklich verletzt sind, dass du Heilung schenkst. Dass du zeigst, wo du da bist. Dass du zeigst, wie du den Weg mit ihm gehst. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du wirkst. Danke, dass du jetzt echt Herzen neu berührst. Danke, dass du uns trägst und hältst. Und danke für alles, was eigentlich für uns manchmal so selbstverständlich wirkt und doch alles kleine Geschenke sind von dir. Danke, Jesus. Amen.